Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Das Volk Israel fordert einen König. Gott erwählt einen jungen Mann, Saul, aus dem Stamm Benjamin, dem kleinsten Stamm im Volk Israel. Und Samuel, der das Volk Israel seit Jahrzehnten als Priester, Prophet und Richter begleitet, salbt Saul insgeheim zum Fürsten und König über das Volk Israel. Von all dem weiß das Volk bisher gar nichts. Insofern steht die Frage im Raum, wie wird Saul öffentlich als König in Israel eingesetzt werden? Herzlich willkommen zu Glauben Geschichten. Wir lesen weiter, und zwar im 1. Samuel Buch, Kapitel 10 und dort ab Vers 17. Und Samuel rief das Volk zusammen zum Herrn nach Mizpah. Mizpah, eines der drei Orte, in denen Samuel als Richter das Volk Israel richtet. Er ruft sie aber nicht nur zu diesem Ort zusammen, sondern, der Autor sagt es, zum Herrn. Also vor Gott soll das Volk zusammenkommen. Und als ich so für mich den Text las, dachte ich mir, okay, das könnte jetzt der Augenblick sein, wo das Volk zusammenkommt und Saul nun öffentlich als König in Israel ja eingesetzt wird, bestätigt wird. Bestätigt nicht, denn noch weiß es ja niemand, sondern dann eher eingesetzt und berufen wird. Vers 18, und er sprach zu den Söhnen Israel, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe Israel aus Ägypten heraufgeführt und euch aus der Hand Ägyptens errettet und aus der Hand aller Königreiche, die euch bedrängten. Ihr aber habt heute euren Gott verworfen, der euch aus allen euren Nöten und euren Bedrängnissen errettet hat und habt zu ihm gesagt, einen König sollst du über uns setzen. Nun denn, stellt euch auf vor dem Herrn nach euren Stämmen und nach euren Tausendschaften. Ist kein leichtes Wort, das Samuel hier an das Volk richtet. Sie sind alle da, zusammengekommen, weil sie ihren König wollen. Und ich stelle mir durchaus vor, dass schon auch Vorstellungen da waren, wer denn nun König sein sollte in Israel. Womöglich jeder Stamm sich dachte, ja, wir könnten den König schon stellen. Möglicherweise jede Sippe. Ja, also aus unserer Sippe, so wenn man die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte sich anschaut, also wir sind diejenigen, die den König stellen. Aus jeder Familie, jeder Vater, ja, also mein Sohn könnte es schon sein. Haben sich Koalitionen gebildet? Absprachen getroffen? Wird das Volk es verkraften und annehmen, wer König werden soll? Denn Gott hat sich ja das Recht vorbehalten, dass er den König bestimmt. Und in diesem Prozess sagt Samuel nochmal dem Volk, ihr habt mit diesem Schritt euren Gott verworfen. Er, der eigentlich König in Israel sein sollte und es bisher war, den habt ihr abgesetzt und wollt jetzt einen König haben. Nun gut, dann stellt euch auf vor dem Herrn nach euren Stämmen und nach euren Tausendschaften. Und Samuel ließ alle Stämme Israels herantreten. Da wurde der Stamm Benjamin durchs Los getroffen. Also es findet ein Losverfahren statt und bei diesem Losverfahren fällt das Los auf den Stamm Benjamin. Wir als Leser wissen ja viel mehr als alle anderen, die da sind. Als Saul zurückgekehrt ist zu seiner Familie und ihn sein Onkel fragt, naja, wo warst du denn? Und er ihm sagt, ich war bei Samuel, dem Propheten. Da fragt ihn sein Onkel, ja, was hat er denn zu dir gesagt? Und Saul sagt ihm nicht, dass der Samuel ihn zum König und Fürsten über Israel gesalbt hat. Hat es seinem Vater gesagt? Hat es seinen anderen Familienmitgliedern gesagt? Seinem Onkel offensichtlich nicht. Wir wissen jetzt nicht, wie viele Menschen davon Bescheid wissen. aber vermutlich bisher nur Gott, Samuel und Saul. Der Diener, der bei Saul da war, als sie die Eselinnen gesucht haben, der wird ja vorgeschickt, sodass er es nicht mitbekommt, wie Samuel den Saul zum Priester, zum Fürsten über Israel salbt. Das heißt, wir als Leser haben das alles mitbekommen. Für das Volk Israel ereignet sich das jetzt gerade. Jetzt wird ein König erwählt. Sie wissen nicht, dass dieser König schon feststeht und er schon gesalbt ist. Vers 21. Und er ließ den Stamm Benjamin nach seinen Sippen herantreten. Da wurde die Sippe Matri getroffen. Also der größere familiäre Zusammenhang der Familie Sauls. Nächster Satz. Da wurde Saul, der Sohn des Kisch, getroffen. Das heißt, Gottes Wahl, die er vorher getroffen hat, die bestätigt sich jetzt sichtbar für alle. Und sie suchten ihn, aber er wurde nicht gefunden. Ich dachte mir, was? Ich dachte, die sind alle da. Alle sind sie gekommen, um Teil dieser Wahl zu werden. Hat er nichts davon gewusst? Hat ihm das keiner gesagt? War er beschäftigt? Denn wenn er wusste, dass es jetzt darum geht, dass der König erwählt wird, und er weiß, dass er dieser bereits erwählte und bestätigte und gesalbte König ist, dann muss er doch erscheinen, oder nicht? Und sie suchten ihn und er wurde nicht gefunden. Und ich konnte nicht umhin, um über diesen Suchvorgang der Eselinnen dann nochmal nachzudenken. Saul sucht Eselinnen und findet sie nicht. Die werden von anderen gefunden. Und jetzt ist er derjenige, der gesucht wird und der nicht gefunden wird. Gut, für die Menschen, die anwesend sind, für sie mag das auch nicht mal unbedingt verwunderlich sein, denn sie wissen ja nicht, was er weiß. Sie wissen nicht, dass er der Erwählte und Gesalbte bereits ist, sondern sie denken sich vielleicht, Mai, ist halt nicht gekommen, muss ja nicht jeder erscheinen. Und sie befragt noch einmal den Herrn, ist der Mann schon hierher gekommen? Aber der Herr antwortete, siehe, er hat sich bei dem Tross versteckt. Das heißt, Saul ist offensichtlich da. Nur er hat sich versteckt. Was schon die Frage aufwirft, will er nicht? Traut er sich das nicht zu? Ist er unsicher? Hat er Angst? Als er nach Hause gekommen ist, hat er sich gedacht, boah, nee, das ist zu viel. Das schaffe ich nicht, das packe ich nicht. Werden die mich akzeptieren? Werde ich anerkannt werden? Denn nur weil Gott etwas sagt oder das Los etwas bestimmt, deswegen muss ich ja noch nicht von den Menschen akzeptiert werden. Dämmert es ihm dann, was es bedeuten könnte und ist die Last für ihn zu schwer? Ich bin dann so in meinem Lesen nochmal so zurückgekehrt zu dem, was Samuel ihm sagt, als er ihn das erste Mal sieht. In 1. Samuel Kapitel 9. Ab Vers 19, da begegnen sie einander. Er fragt Samuel, wo denn der Seher sei. Samuel bestätigt ihm, ich bin der Seher. Und dann sagt er ihm unter anderem, und alles, was du auf dem Herzen hast, werde ich dir kundtun. Das ist ja so eine Frage, die uns ja beim Lesen gekommen ist. So, was hat denn Saul auf dem Herzen? Was beschäftigt diesen jungen Mann? Und es waren nicht die Eselinnen, die er suchte. Das hat ihn auch beschäftigt, oder? Die Sorge um den Vater, aber es muss um mehr gegangen sein, denn in Kapitel 10, ab Vers 9, als Saul von Samuel weggeht, da gab ihm Gott ein anderes Herz. Und die haben das zusammengebracht mit dem, dass Gott durch den Propheten ihm sagt, was er auf dem Herzen hat und ihn da ganz tief auch berührt oder anspricht und ihm möglicherweise Unsicherheiten wegnimmt, Ängste, Fragen, die er hat. Sind sie jetzt wieder hochgekommen? Ist all das, was er auf dem Herzen hat, so stark in ihm geworden, dass er sich versteckt und sich denkt, hoffentlich werde ich es nicht? Vielleicht war das ja auch alles nur ein Fehler? Vielleicht sucht sich ja Gott doch jemand anderen? Vers 23, da liefen sie hin und holten ihn von dort. Und als er sich mitten unter das Volk stellte, da war er einen Kopf größer als alles Volk. Und Samuel sagte zu dem ganzen Volk, da seht ihr, wen der Herr erwählt hat. Denn keiner ist ihm gleich im ganzen Volk. Da jauchzte das Volk und sie riefen, es lebe der König. Sie holen Saul, stellen ihn mitten ins Volk auf und er ragt heraus, ein Kopf größer als alles. Wir haben ihn, ja, als er uns vorgestellt wurde, auch schon so gesehen. Kapitel 9, Vers 2, Saul, jung, stattlich. Und niemand von den Söhnen Israel war schöner als er. Er war einen Kopf größer als alles Volk. Und der Blick des Volkes, aber auch des Lesers, der wird jetzt ja so in Richtung seines Aussehens so gewendet oder hingeführt. Da seht ihr, wen der Herr erwählt hat. Samuel sagt schon ganz klar, der Herr hat ihn gewählt. Er wählt, das Los hat es bestätigt. Aber dann kommt ein Vergleich. Keiner ist ihm gleich im ganzen Volk. Und das Volk jauchzt und sie sehen ihn, ein Kopf größer als alle anderen. Also das ist eine Statur eines Königs würdig. Ich habe mich schon gefragt, warum das so sehr stark so auf das Äußere dann so gelenkt wird. Denn als uns Saul vorgestellt wird im Kapitel 9, wie er die Eselinnen sucht und was er da macht und wie er sich entscheidet, da war schon immer wieder so die Frage beim Lesen, wer ist er? Was ist er für ein Mensch? Beziehungsweise was für eine Art König, Leiter, Führer wird er denn sein? Und eben auch die Frage, was hat denn dieser Mann oder dieser Mensch oder Saul auf dem Herzen? Auf jeden Fall, das Volk freut sich und sagt, es lebe der König. Er ist jetzt öffentlich eingesetzt, eingeführt. Und Samuel sagte dem Volk das Recht des Königtums und schrieb es in ein Buch und legte es vor den Herrn nieder. Noch einmal erinnert Samuel an das Volk, an die Rechte, die dieser König haben wird. Und Samuel entließ das ganze Volk jeden in sein Haus. Ja, auch so die Frage, wie geht es jetzt nun weiter? Jetzt haben wir einen König und? Aber wieder geht jetzt mal jeder nach Hause. Vers 26, auch Saul ging in sein Haus nach Gibea. Und mit ihm zogen die vom Herr, deren Herz Gott gerührt hatte. Also es formiert sich jetzt um diesen neuen König schon ein Herr, eine Armee. Menschen gehen jetzt mit ihm mit. Und zwar Menschen, die ja gerührt sind, denen Gott ihr Herz berührt hat. Vers 27, aber einige ruchlose Leute sagten, wie soll der uns retten? Und sie verachteten ihn und brachten ihm kein Geschenk. Nicht jeder im Volk akzeptiert Saul. Sie werden beschrieben als ruchlose Leute oder ruchlose Männer. Aber ihre Frage ist, ach, der wirklich? Der soll uns retten, der soll uns gegen die Philister helfen. Sie akzeptieren ihn nicht. Nicht nur, dass sie ihn nicht akzeptieren, sondern sie verachten ihn. Aber er, Saul, tat, als hörte er es nicht. Lässt sich nicht auf einen Konflikt ein, konfrontiert sie nicht, tut einfach so, als hätte er es nicht gehört und geht seinen Weg. 11.1 Und Nachasch, der Ammoniter, zog herauf und belagerte Jabesch in Gilead. Nachasch, ein Ammoniter, eines der Völker, das das Volk Israel umgibt, und zwar im Osten des Landes. Gerade nochmal auf die Karte, hier sieht man das. Im Osten das Volk Ammon, im Süden Moab, Edom, dann im Norden die Aramäer. Und die Ammoniter kommen nach Gilead, das ist das Land östlich des Jordan. Sie erinnern sich, wenn Sie mitgelesen haben, die Zeit des Auszuges aus Ägypten. Das Volk kommt auf das Land Kanaan zu. Sie kämpfen gegen etliche Könige östlich des Jordan und sie besiegen auch diese Könige. Und dann kommt der Vorschlag von 2,5 Stämmen, dass sie doch östlich des Jordan im Land, in dem Land bleiben. Wenn Sie die Geschichte nachlesen wollen, 4. Mose Kapitel 32, da geht es um diese Fragestellung, sollen sie in dem Land östlich des Jordan bleiben oder nicht? 4. Mose Kapitel 32. So, dieser König kommt jetzt auf das Volk Israel zu und belagert eines ihrer Städte, Jabesh in Gilead. Und alle Männer von Jabesh sagten zu Nachasch, zu dem König: Schließe einen Bund mit uns, so wollen wir dir dienstbar sein. Sie haben offenbar nicht die Kraft, den Mut, den Willen, sich zu wehren, sondern sagen, okay, lass uns einen Bund schließen und wir sind gerne deine Knechte oder deine Sklaven, aber tu uns bitte nichts. Das ist ihre Art und Weise, mit diesem Angriff oder mit dem Konflikt umzugehen. Vers 2, aber Nachasch, der Ammoniter, antwortete ihnen: Unter der Bedingung will ich einen Bund mit euch schließen, dass ich euch allen das rechte Auge aussteche und damit Schmach über ganz Israel bringe. Das ist ein Wort. Da sagten die Ältesten von Jabesch zu ihm: Lass uns 7 Tage Zeit, damit wir Boten in das ganze Gebiet Israels senden. Und wenn dann niemand da ist, der uns rettet, so wollen wir zu dir hinausgehen. Also sie merken, okay, das ist schon... Das ist eine Bedingung, die wir nicht annehmen wollen. Wir hoffen, dass uns geholfen wird, wenn ganz Israel sich zusammenschließt und sie sich nicht sagen, ach, uns ist egal, was da östlich des Jordan passiert oder in Jabesch. Das ist doch nicht unser Anliegen. Wenn wir alle zusammenkommen und uns dann doch gegen dich wenden, dann kommen wir vielleicht aus dieser Nummer raus, dass all unsere Männer auf solch eine Art und Weise verletzt und auch behindert werden und solch eine Schmach in Israel gebracht wird. Vers 4, da kamen die Boten nach Gibea Saul, wobei sie sind sich nicht sicher, ob das passieren wird. Sie sagen nicht, mit Sicherheit werden unsere Brüder uns helfen. Sie sagen, wir werden mal schauen, ob es passieren wird. Vers 4, da kamen die Boten nach Gibea Saul und sagten diese Worte vor den Ohren des Volkes. Und das ganze Volk erhob seine Stimme und weinte. Und siehe, da kam Saul vom Feld hinter den Rindern her. Ich so, was? Saul? Bei den Rindern? Auf dem Feld? Ich dachte, er ist König in Israel. Oder ist er König in Israel, aber ich überspitzt gesagt, es gab ihm noch nichts zu tun. Oder ja, man kann ja auch König in Israel sein, aber dennoch Landwirt sein. Oder bei den Tieren sein. Das eine muss ja dem anderen nicht entgegenstehen. Oder doch? Zumindest hat es mich erstaunt, dass da jetzt eigentlich ja in Anführungszeichen nichts weitergeht oder das Königtum sich nicht etabliert. Oder ist er doch nicht so akzeptiert? Ja, einige haben ihn akzeptiert und die sind mit ihm mitgegangen, aber der Rest, jetzt diese paar ruchlosen Leute, jetzt mal stellvertretend für die, die sagen, nee, das mit dem König, das ist doch nicht das, was wir wollten oder wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann zerläuft das. Manchmal hat man ja so Ideen und sagt, ja, lass uns das machen. Und dann so, ja, okay. Und dann das, was rauskommt, naja, hat es doch nicht überzeugt. Und dann verläuft das im Sande. Ist das so? Und Saul fragte, was ist mit dem Volk, dass sie weinen? Und sie berichteten ihm die Worte der Männer von Jabesch. Da geriet der Geist Gottes über Saul, als er diese Worte hörte, und sein Zorn entbrannte sehr. Und er nahm ein Gespann Rinder und zerstückelte sie und sandte davon durch Boten in das ganze Gebiet Israels und ließ sagen, wer nicht hinter Saul und hinter Samuel auszieht, dessen Rindern wird es ebenso ergehen. Da fiel der Schrecken des Herrn auf das Volk und sie zogen aus wie ein Mann und er musterte sie bei Besek. Und die von den Söhnen Israel waren 300.000 und die Männer von Juda 30.000. Da geriet der Geist Gottes über Saul, als er diese Worte hörte. Und ich habe das immer so gelesen, als würde der nächste Satz das Ergebnis des Geistes Gottes sein, der über Saul kommt, nämlich dass sein Zorn sehr entbrennt. Aber beim wiederholten Lesen habe ich mich gefragt, ist das wirklich so? Ja, der Geist Gottes kommt über Saul. Aber ist der Zorn das Ergebnis des Geistes Gottes? Oder ist der Zorn das, was aus Saul kommt? Genauso bei dem Nächsten, dass er das Gespann Rinder nimmt, sie zerstückelt und dann aussendet in ganz Israel und dann den Menschen droht und sagt, wer nicht hinter Saul und hinter Samuel auszieht, dessen Rindern wird es ebenso ergehen. Ist das das Ergebnis des Geistes Gottes oder ist es die Art und Weise, wie Saul jetzt anfängt, seine Regentschaft auszuüben? Also, das menschliche Element in dem Ganzen. Denn das erinnert an eine ganz dunkle Episode im Stamm Benjamin, als nicht eben Rinder zerstückelt werden und nach ganz Israel gesandt, sondern als dann eine Leiche, die Leiche einer Frau zerstückelt wird und ganz Israel gesandt wird. Und zwar eines der wirklich furchtbarsten Geschichten, die uns übermittelt wird aus der Zeit der Richter, und zwar Richter Kapitel 19, hier in meiner Elberfelder Übersetzung überschrieben als die Gräueltat der Benjaminiter von Gibea und dann der daraus sich ergebende Krieg in Kapitel 20, Richter Kapitel 20, Krieg der übrigen Stämme gegen Benjamin. Und da wird eben die Leiche dieser Frau, die geschändet wurde und umgebracht, ermordet wurde, die wird dann zerstückelt und in ganz Israel gesandt. Und das macht was mit dem Volk Israel, dass sie aufschrecken. Und Saul geht methodisch jetzt einen ähnlichen Weg. Denn was mich beim Lesen zum Nachdenken gebracht hat, ist, dass die Aussage, da fiel der Schrecken des Herrn auf das Volk. Ist der Schrecken des Herrn die Folge dessen, was Saul macht, oder wäre der Schrecken des Herrn auf das Volk auch gefallen, wenn Saul nicht so vorgegangen wäre, sondern dem Volk gesagt hätte, unsere Brüder sind in Not, kommt und lasst uns gemeinsam ihnen helfen? Der Geist Gottes ist über Saul. Saul entschließt sich zu handeln. Als König in Israel ruft er das Volk zusammen. Und der Herr bewegt das Volk und sie ziehen aus wie ein Mann. Vers 9. Und er sagte zu den Boten, die gekommen waren, so sollt ihr zu den Männern von Jabesh in Gilead sagen, morgen, wenn die Sonne beginnt heiß zu scheinen, soll euch Hilfe zuteil werden. Und die Boten kamen zurück und berichteten das den Männern von Jabesch und sie freuten sich. Kann ich mir vorstellen, zu sagen, ja, unsere Brüder kommen, wir werden nicht alleine gelassen, wir müssen nicht Nachasch dienen und solch eine Schmach über uns kommen lassen. Vers 10, und die Männer von Jabesch sagten, morgen wollen wir zu euch hinausgehen, dann könnt ihr uns alles tun, was gut ist in euren Augen. Das heißt, vor den Ammonitern tun sie so, als würden ihre Brüder nicht kommen. Okay, sie lassen uns im Stich. Morgen um diese Zeit kommen wir raus und dann könnt ihr uns antun, was ihr uns antun wollt. Sie werden in eine Falle gelockt. Vers 11, und es geschah am nächsten Tag, da stellte Saul das Volk in drei Heerhaufen auf. Und sie kamen mitten in das Lager um die Zeit der Morgenwache und schlugen Ammon, bis der Tag heiß wurde. Und was übrig blieb, wurde zerstreut, sodass von ihnen nicht zwei beieinander blieben. Da sprach das Volk zu Samuel: Wer ist es, der gesagt hat, sollte Saul König über uns sein? Und die Vermutung, dass eben nicht jeder im Volk Saul akzeptiert hat. Und dass das Königtum nur, weil jetzt das Los geworfen wurde und das Los auf Saul fiel und Saul jetzt bestätigt wurde, öffentlich vor allem, dass er der König ist, das hat noch lange nicht gereicht, damit Saul als König akzeptiert wird. Wo sind diejenigen, die gesagt haben, sollte Saul König über uns sein? Gebt die Männer her, dass wir sie töten. So in diesem Rausch des Sieges sagen sie, weg mit denen, die dagegen waren. Aber Saul sagte, niemand soll an diesem Tag getötet werden. Denn heute hat der Herr Rettung in Israel gegeben. Wow! Was für ein Charakter! Das wäre seine Möglichkeit gewesen, um sich von seinen Feinden im Volk zu befreien, und zwar akzeptiert durch das Volk. Alle hätten gesagt, ja, sie sind des Todes, sie sind gegen den König. Und Saul sagt, nein, 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 lass uns nicht diesen Schritt gehen, denn dann bringen wir Blut über uns. Dann geht es wieder darum, wer ist für wen und Feindschaft, und wir kommen wieder in eine Spirale der Gewalt. Wir gehen nicht diesen Weg. Und er lenkt ihren Blick auf Gott und sagt, Gott hat uns dieses Mal heute hier Rettung geschenkt. Er hat uns gerettet. An solch einem Tag, wo der Herr rettet, werden wir nicht anfangen, einander umzubringen. Ich dachte mir, wow, eines Königs würdig. Das ist ein guter König. So geht man mit seinen Feinden um. Das ist Charakter. Jetzt kann das ganze Volk sehen, was für ein Charakter dieser König hat, ein guter König über das Volk Israel. Und Samuel sagte zum Volk, kommt und lasst uns nach Gilgal gehen und dort das Königtum erneuern. Was mir erneut zeigt, es war noch nicht wirklich fest und akzeptiert, jetzt muss es erneuert werden. Und das ganze Volk zog nach Gilgal und sie machten dort Saul zum König vor dem Herrn in Gilgal zum zweiten Mal. Das habe ich jetzt hinzugefügt. Und sie schlachteten dort Heilsopfer vor dem Herrn und Saul und alle Männer von Israel freuten sich dort sehr. Und jetzt habe ich den Eindruck, jetzt ist es für alle gut. Saul versteckt sich nicht mehr bei dem Tross. Es gibt keine Unsicherheit mehr im Volk, sondern alle sagen, das ist unser König. Durch ihn kann uns Gott Rettung schenken. Wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben einen König. Und Samuel sprach zu ganz Israel. Was er dem Volk zu sagen hat, das werden wir gemeinsam in der nächsten Glaubengeschichten-Episode lesen. Bis dahin, Gottes Segen Ihnen. Alles Gute.